Leid, Futter. Sonntagsgäste auf Charivari.
Wir sind zu Gast auf einem Schiff in Kapfelberg in Saal an der Donau. Wir machen heute eine akustische Reise mit einem Abenteurer und Naturschützer, der jetzt dann am nächsten Samstag zu seiner bisher längsten Expedition aufbricht. Er will mit seinem Schiff von Ostbayern aus bis nach Alaska fahren. Und da wird er, sage und schreibe, 5 Jahre unterwegs sein. Harald Paul heißt der Mann. Wie wird Ihre Route da ausschauen?
Von der Donau geht's zu Berg, muss ich immer sagen, bis jetzt hier in den Main-Donau-Kanal rein. Und dann haben wir hauptsächlich Talfahrt bis zur Ostsee. Und von der Ostsee fahren wir dann bis nach Norwegen, nach Bergen. Und dann über die Insel Shetland, Färöer, Island bis nach Ostgrönland. Um Grönland unten über den Südecke rum, Kap Farvel. Und dann rüber nach Baffin Island. Das ist dann schon Labrador und Ostkanada. Dort wieder Richtung Süden, um so in den St. Lawrence Strom reinzukommen und dort in die Great Lakes. Von dem Lake Superior möchte ich eben dort über Landweg durch Kanada durch das Schiff transportieren lassen, auf die Westseite nach Vancouver. Und von dort aus soll dann die Kompassnadel so lange nach Norden zeigen, bis die Koordinaten Alaska anzeigen. Es werden bestimmt 2 Jahre dauern, bis wir an diesem Punkt angekommen sind. Und dann wollen wir uns ein bisschen Zeit lassen, um auch Inlandausflüge zu machen, um dann mit dem Heimweg durch die Nordwestpassage wieder eigentlich in die Donau zurückzugelangen.
Es hört sich unglaublich spannend an, warum Harald Paul das macht, so quasi als Aussteiger lebt und vor allem wie er auf seinem Schiff lebt, das ungefähr so groß ist wie ein kleines Wohnzimmer und welche gefährlichen Situationen er schon auf seinen vorherigen Expeditionen erlebt hat. Das hören wir alles noch heute früh bei Leid von da auf Charivari. Schönen Sonntagmorgen bei Leid von da auf Charivari mit dem Abenteurer Harald Paul, der am kommenden Samstag zu seiner längsten Expedition aufbricht. Er will von der Donau aus nach Alaska fahren. Wir sind heute auf seinem Schiff, eine kleine Nussschale möchte ich jetzt fast einmal so sagen, in Saal an der Donau in Kapfelberg. Und Harald Paul wird uns heute über sein Leben erzählen. Herr Paul, so einen Schritt zu wagen, alles aufzugeben, Sie haben das Haus verkauft. Ja, Sie bereisen die ganze Welt mit Ihrem Schiff. Jetzt muss man wissen, Sie waren vorher Forst- und Landwirt. Warum jetzt plötzlich dieser Umstieg? Warum machen Sie sowas?
Ja, ich habe mich immer schon ein bisschen für die Naturgegebenheiten eingesetzt. Für mich war immer so wichtig, Forst haben wir ja rekultiviert und Flüsse haben wir wieder in Ursprung zurückgebracht. Und jetzt war eigentlich meine Grundidee herzugehen und zu sagen, ich möchte die Leute, die auch mit der Natur verbunden sind, zu Wasserwegen mehr an die Natur heranführen. Das war meine Grundidee für diesen Umstieg von dem Gartenbau oder ich sag mal ja, von dieser Landschaftspflege gegenüber der Seefahrt jetzt.
Sie wollen die Natur erlebbar machen, haben schon Bücher geschrieben über Ihre Expeditionen, haben Naturfilme gedreht. Worauf legen Sie da Wert? Was wollen Sie damit ausdrücken?
Also gut, für mich ist es schon mal wichtig, derjenige, der über die Natur berichten möchte, der muss schon erstmal in der Lage sein, da drinnen leben zu können. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Wir haben das schon mal in unseren vorherigen Expeditionen ja getestet. Die letzte war auch eine etwa größere Herausforderung. Wir haben ein halbes Jahr uns im Polarpackeis, unabhängig von der Zivilisation, absolut in der Wildnis haben wir uns einfrieren lassen, um einfach zu sehen, ob wir das ja quasi drauf haben, ob wir da leben können. Und im Gegenteil, uns gefällt es also sehr, sehr gut. Wir haben da wenig Leute und sehr viel Tiere. Und das ist, sagen wir mal, die Grundvoraussetzung bei dieser Sache. Und ich möchte eigentlich erreichen, dass man in der ach so ausgemessenen Naturgegebenheit, die ja nur Messwerte sind, auch mal Beobachtungswerte mit einbringt. Leider steht natürlich vor meinem Namen Harald Paul kein Doktor oder Professor, deswegen wird mir momentan noch ein bisschen wenig Glauben geschenkt. Aber gerade in der Landwirtschaft sind ja sehr viele Bauern auch da, die eben hergehen und sagen, ganz klarer Fall, wenn man es an Tour beobachtet, hat man auch von der Wetterkunde her und so wesentlich größere Vorteile, als wenn man nur eben Messwerte nutzt.
Wie würden Sie sich selber beschreiben?
Ja, das ist eigentlich ein Wort, das ist der Allrounder. Wir leben in der Gegenwart, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in der Zukunft denken wir überhaupt nicht, weil wir müssen in der Gegenwart die Gegebenheiten, auf die müssen wir sofort reagieren können. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir improvisieren und das ist unsere Stärke. Also hier vorauszusagen, ja, wir sind dann, ich sag mal, in 3 Wochen hier und in 5 Tagen da und sowas, ist absolut unmöglich. In die Natur hat nicht solche Sachen, dass man das so dermaßen planen kann. Ich weiß zwar in etwa den Weg, das ist in Ordnung, aber sonst, wann wir dann wo irgendwo sind und so, denken Sie an Ostkanada und beziehungsweise auch Ostgrönland auch, sind unheimliche Eisvorkommnisse, die einem jederzeit den Weg versperren können. Da ist einmal eine Woche Wartezeit, also nichts.
Da könnte man einer richtig neidisch werden, wenn man einer so zuhört. Von der hektischen Welt lassen Sie sich im Prinzip gar nicht mitreißen. Sie leben Ihr Leben auf Ihrem Schiff auf Ihre eigene Weise. Und wie Sie da so leben, was Sie alles mit dabei haben, wie viel Platz Sie haben auf Ihrem Schiff, das hören wir gleich auf Charivari bei Leid von da. Der Sonntagvormittag auf Charivari Leid von da, heute mit dem Abenteurer und Schiffskapitän Harald Paul. Wir sind heute auch auf einem Schiff, und zwar die Gypsy Life. Wenn ich es richtig übersetzt, heißt so viel wie Zigeunerleben, oder?
Das ist absolut richtig. Das war die Idee meiner Frau. Wir haben ja da quasi einen zweiten Lebensschnitt angefangen. Nach unserem Betrieb, den wir gehabt haben damals im Garten- und Landschaftsbau, haben wir umgesattelt auf diese Schifffahrt, um einfach in den Naturbereichen mehr zu dokumentieren zu können.
Weil ich einer gar bin, ich habe jetzt meine Schuhe ausziehen müssen. Das haben Sie vorher gesagt gehabt, Schuhe ausziehen.
Ja, das sage ich dem Zoll auch, weil wir einfach auf so einem kleinen Raum wohnen und wir einfach sagen, ja gut, ein bisschen, was wir haben an Raum zur Verfügung, da müssen wir natürlich ein bisschen sauber sein, das ist klar.
Wenn ich mir jetzt ein bisschen so umschaue, ist es richtig schnuckelig, schön klar eingerichtet.
Ja, das ist schon richtig. Nur ist das der kleine Nachteil bei der Sache, wenn man draußen auf See ist, dann hat man da Bewegungen. Und zwar 1800 Bewegungen auf die Stunde von Steuerbord nach Backbord. Das sind 44.000 Bewegungen auf 24 Stunden. Und dann wird das Baumheißler da oder sagen wir mal, das Wohnwegerler wird dann schon lästig. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist eigentlich immer eine brutale Herausforderung für Mensch und Material, dass wir dann da so durchschaukelt werden.
Das Schiff ist von außen blau-weiß, also es passt schön zu Bayern, ist nur 12 Meter lang, also ist wirklich ein kleines Schiff, ist eine Sonderanfertigung, hat einen verstärkten Rumpf auch, dass das expeditionstauglich ist. Wir sind jetzt innen drin in der Kabine, da an der Küchenzeile, ist ungefähr einen Meter lang.
Also wir können mit Gas kochen, wir können mit Holz kochen, wir können elektrisch kochen und wir können mit Petroleum kochen. Also damit wir möglichst viele Möglichkeiten haben. Das ist eine brandwichtige Geschichte, dass man viele Möglichkeiten auf dem Schiff hat, weil irgends ist immer kaputt. Das weiß ich schon.
Also Wasser kommt da jetzt? Ja, kommt aus dem Wasser.
Alles klar.
Wieder heim.
Wie zu Hause, ja, na gut. Also ein bisschen Standard brauchen wir schon. Es gibt zwar so Fußpumpen und solche Geschichten, aber wir haben doch 500 Liter Frischwasser dabei. Und naja, na gut, die reichen so für uns, naja, ich sag mal so 14 Tage. Gut,
so eine Etage hier weiter vorne, da kommt jetzt das Wichtige, da ist jetzt das Steuerrad, gell? Das
ja, genau, Steuerstand sagt man da dazu, okay. Das ist für uns natürlich klein gehalten. Das ist euer Sitz mit dem Lenkradl, so wie man es im Auto eigentlich auch kennt.
Und auf der linken Seite? Türen.
Ja, genau, auf der linken Seite. Wir haben Backbordsteuerstand, für mich immer ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne auf Steuerbord gehabt, aber naja, na gut, ist halt so. Ja, und dann haben wir anständige Hupe.
Richtige Schiffshupe.
Richtige Schiffshupe, damit man sich auch mal als Kleiner ein bisschen bergbar machen kann. Und dann haben wir zwei GPS. Naja, und dann haben wir noch ein Funkgerät und ein kleines Radar und nochmal ein GPS, was an 12 Volt angeschlossen ist. Und ja, eine kleine Uhr haben wir noch. Die ist eigentlich bloß so obligatorisch da für die normalen Zeitverschiebungen und so. Ansonsten brauchen wir eigentlich keine Uhr. Wir leben eigentlich vollkommen zeitlos.
So, haben wir vor uns zwei Stufen. Da geht es jetzt runter, weil wir in den Keller runtergehen, gell?
Ja, so und da geht's jetzt. Jetzt sind wir eigentlich mit unseren Füßen, ich sag mal, bis zum Knie sind wir schon im Wasser. Je tiefer das Schiff im Wasser liegt, umso stabiler bleibt es. Umso eher richtet es sich auch auf. Die Aufbauten suchen. Sie denken mal an ein Passagierschiff zum Beispiel. Das, wenn ein bisschen eine dumme Welle kriegt, flackt es auf der Seite und steht nie mehr auf. Die Sicherheitsmaßnahmen bei so einem Passagierschiff gegenüber dem Schiff, 100 zu 1.
Dann haben jetzt, wenn Sie sich umdrehen, da haben wir jetzt quasi Ihr Schlafzimmer drin.
Ja, da haben wir ein Schlafzimmer. Und dann sind dort zwei kleine Schränke noch dabei. Ja, viel ist da nicht drin, gell? Also das ist alles, gell? Wenn man das jetzt so sieht.
Handtücher
ein bisschen und dann ist das wasserdichte Säcke, weil wenn die Sachen nass werden, ja, dann haben sie verloren. Sie können das nicht trocknen oben.
Naja.
Das ist, und Salzwasser können sie sowieso nicht trocknen. Sie müssen erst alles mit Süßwasser spülen und dann trocknen. Als Salz in Salzwasser gelegte War trocknet nicht. Kriegen sie nie trocken. Wenn sie ein steig durchgeschwitztes Hemd haben, bringen sie auch fast nicht trocken. Und dann sind sie da oben verloren. Jetzt, wenn sie da oben 30 Grad minus haben, sind nass, dann haben sie es überstanden. Das dauert nicht lang, zwei oder drei Minuten.
Da sehe ich jetzt gerade unter uns noch, ist eine Waschmaschine da, ganz normal, wie man es kennt.
Wir waschen ja nicht oft, vielleicht alle 14 Tage, alle drei Wochen. Man muss ja wissen, oben im Norden, da schwitzt man auch nicht so. Die Ausdünstung des Körpers ist lang nicht so hoch. Also Sie können da Klamotten wesentlich länger anhalten. Dann waschen wir grundsätzlich nur mit 40 Grad, nicht mehr. Haben biologisch abbaubare Waschmittel mit dabei. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, wo wir immer drauf Wert legen.
Klo habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Ja, Klo haben wir da auch. Jetzt machen wir da mal eine Tür auf. Also Pumpklo ist das, damit man halt auch möglichst das Wasser draußen behält. Dann haben wir dazu eine Dusche noch. Ja gut, da haben wir noch ein paar Kartoffeln drin stehen und ein paar Zwiebeln und solche Sachen. Ja, klar. Und ja, mehr braucht es zur Körperpflege. Der Waschbecken noch dabei und Zahnbürsten und Nivea-Creme oder irgend sowas.
Also es geht schon eng zu, muss man jetzt sagen. Da muss die Tür wieder zu. So, und jetzt haben wir mal einen kleinen Einblick erhalten, wie Sie ja so leben auf Ihrem Schiff. Und jetzt haben Sie ja auch Ihre Frau mit dabei. Die begleitet Sie wie da die Arbeiten so auf dem Schiff verteilt sind. Das hören wir gleich auf Charivari bei Leit von da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagvormittag. Charivari am Sonntag mit Harald Paul bei Leit von da. Er schippert um die ganze Welt, bricht nächste Woche zu seiner bisher längsten Expedition nach Alaska auf. Immer mit dabei ist seine Frau, die Silvia. Wie lange sind Sie schon zusammen?
Über 30 Jahre.
Da kann man von echter Liebe sprechen, wenn Sie ihn wirklich begleiten, Tag ein, Tag aus.
Ich kann wohl sagen. Seit 1983 sind wir verheiratet. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 14. Mit 15 hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten will, und mit 17 habe ich ihn geheiratet.
Da haben Sie dann damals schon gewusst, dass Sie so Expeditionen machen wollen?
Nein,
dass Sie dann
das
nicht.
Das hat sich eigentlich erst später entwickelt. Wir sind zwar schon immer in den skandinavischen Raum so mit dem Camper gefahren oder auch immer irgendwie ein Boot im Schlepptau. Und dann irgendwann hat er gesagt, wir könnten ja mal den Schein machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war dann 1998, da haben wir angefangen. Und dann irgendwann haben wir mal gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir mal aufs Boot ziehen? Und 2003 haben wir es dann wahrgemacht.
Jetzt sitzen Sie da neben mir, neben der Küchenzeile. Sie schmeißen dann quasi den Haushalt hier auf dem Boot.
Ja.
Wer spielt da ab?
Ich.
Wer kocht?
Ich. Die Arbeiten sind genau aufgeteilt. Also der Innenraum ist meine Sache, außen ist seine Sache.
Ihr Mann lacht jetzt. Jetzt schreiben wir es mal so, wenn ich mal da rausschaue. Also Außenraum spielt sich das meiste wahrscheinlich herin ab, oder? Auf dem Schiff da.
Naja, gut. Wo man sagt, wenn man auf See ist, jetzt mit den Segeln muss ich natürlich mehr raus. Das muss ich ganz klar sagen. Gell? Wir haben ganz normale Bäume als Masten genommen. Also alles ganz einfach gehalten. Und was auch da oben zum Reparieren ist, das ist so die Geschichte. Und wir haben natürlich dadurch auch eine unheimliche Spritersparnis.
Es ist alles unglaublich spannend, was Sie erzählen. Sie genießen richtig die Freiheit.
Also es gibt ja mal so reiche Leute, die dann auf uns herabschauen und so. Und dann sage ich zu dem einmal ganz einfach, du pass auf, wir stehen eigentlich auf dem gleichen Niveau. Du bist reich und mächtig, aber ich bin arm, aber dafür frei. Und da fängt er dann auch zum Überlegen an. Also mit Autos oder irgend so Firlefanz, das beschäftige ich mich nicht mehr, das muss ich ganz klar sagen. Also mich regt ehrlich gesagt schon auf, wenn ich einen Zaun sehe. Dann kriege ich schon Abneigung. Alles andere, wenn offenes Land ist, soweit das Auge reicht, dann fühle ich mich zu Hause. Deswegen sage ich ja, wir machen eigentlich, ja, ich sag mal, für die Werbung her machen wir eine Expedition, aber eigentlich fahren wir nach Hause. Wir fahren wieder zurück in die Natur.
Sie waren schon in Brasilien, Paraguay, Uruguay, Marokko, Skandinavien. Da könnt ihr jetzt noch ewig so weitermachen. Erst vor ein paar Jahren waren Sie in Kanada. Das war eine sehr schwierige Expedition, wie Sie selber sagen. Und da haben Sie auch sehr brenzliche Situationen erlebt. So ein Leben in der Wildnis ist eben nicht gerade ungefährlich. Was Harald Paul alles erlebt hat und wie er seine Expedition plant, die er jetzt in der nächsten Woche antritt. Er wird 4 bis 5 Jahre unterwegs sein. All das hören wir noch heute früh auf Charivari bei Leit von da. Wir sind heute im Landkreis Kelheim in Kapfelberg auf einem kleinen Expeditionsschiff. Leit von da, die Sonntagsgäste auf Charivari, einen schönen guten Morgen. Heute einmal aus dem Landkreis Kelheim in Kapfelberg. Da lebt Harald Paul mit seiner Frau auf einem Schiff, wenn er mal nicht gerade auf Expedition ist. In der nächsten Woche, am Samstag, startet er seine bisher längste Expedition nach Alaska. Und so eine Reise kann auch sehr gefährlich werden. Ich denke jetzt mal zurück an 2009, da sind Sie nach Kanada aufgebrochen, waren da auch 2 Jahre lang unterwegs. Was haben Sie da erlebt?
Ich habe 2 Bärenangriffe hinter mir. Da kann man jetzt sagen, das ist eine bremsliche Sache oder nicht. Das liegt eben, ja, ich sage mal, in der Reihe des Betrachters. Es ist einfach so, wir kennen das natürlich. Wir haben am Tag 8 bis 10 Bären, sehen wir da manchmal. Da sind halt 1 oder 2 dabei, die halt mal ein bisschen die Backen aufblasen und dann entweder einen Scheinangriff oder einen richtigen Angriff machen. Das zu unterscheiden, das schaffe ich natürlich noch nicht so ganz.
Sie sagen das so ganz gelassen, einen Bärenangriff. Also Braunbär, stellt man sich das richtig so vor, als
ja,
wenn Sie da an Land gehen?
Das waren jetzt der Ursus Americanus, das ist jetzt der Schwarzbär. Die sind zwar verhältnismäßig klein und man sagt immer die putzigen Bären, aber man muss ganz klar sagen, in dem Osten von Kanada jährlich 20 Todesfälle durch die Burschen, weil sie eben immer so ein bisschen, ich sag mal, herabgespielt werden, weil sie verhältnismäßig klein sind. Sie haben so 200 Kilo, vielleicht, ich sage mal, von 150 bis 250 Kilo, gibt vielleicht auch mit 300 Kilo Exemplare, aber sie sind dann doch recht wendig und ziemlich agil und auch schnell. Und ja, man muss da schon ein wenig aufpassen. Sie flüchten zwar schon so, aber wenn man dann ständig mit ihn draußen lebt und so, es war ja eher da der Bär und ne, wir kommen dann so quasi als Außenseiter, dann, wenn man dann seinen Pfad nutzt und sowas und dann vielleicht die Windrichtung nicht so ganz beachtet, dann steht man ihm schon mal kurz gegenüber.
Was haben Sie da gemacht? Also der Bär steht jetzt vor einer da, ich bin jetzt so richtig beeindruckt. Also
das ist eine Beobachtungsgeschichte, das ist viel Gefühl bei der ganzen Sache da. Ich kann anhand der Gestikulierung eines Bäres, sagen wir mal, der hat ja keinen Schwanz, das ist schon mal eine ganz große Geschichte und mit den Ohren sind auch keine Hängeohren oder irgend solche Sachen. Also es ist ganz schwierig, die Mentalität eines Bären zu sehen. Und wenn der sich so ein bisschen spannt und so ein bisschen so nach unten sich so ein bisschen bewegt und so langsame Bewegungen macht und sowas, dann wird es schon ein bisschen eng. Beim Eisbär ist es einfacher, der klappert ein bisschen mit den Zähnen oder irgend sowas, da wird es dann schon eng. Also da sind dann, Eisbär ist natürlich auch eine ganz andere Liga, muss man ganz klar sagen, da kommt gleich mal eine Tonne auf einen zu und die greifen dann wirklich an, die sind dann nicht so zum Wegjagen. Gut, ich habe so ein Gewehr dabei, das ist ganz klar, dann gibt man halt mal einen Warnschuss ab und dann habe ich mal zwei Schuss vor die Pranken abgegeben, dass der Kies ein wenig aufspritzt und ja, dann hat er sich dann schon abgewendet. Aber ja, das sind, jährlich werden da ein paar verschossen, weil die einfach dann doch nicht zurückgehen. Das wäre genauso, wenn ich Ihnen jetzt sage, dafür hat Ihnen jetzt auch nochmal den Vorfall genommen mit dem Auto. Oh, das war jetzt auch knapp, weil Sie da auf dem Meter noch, haben Sie noch bremsen können. So müssen Sie sich das mit den Bären auch vorstellen. Das haben wir halt mit den Bären und Sie haben halt das mit den Autofahrern draußen. Wenn Sie Moped fahren zum Beispiel oder irgend sowas und da kommt Ihnen ein Auto schnell vorgefahren, das ist auch so eine Geschichte, wo man einfach sagt, Mensch, das war jetzt eng. So ist das, können Sie das ungefähr vergleichen.
Jetzt fällt mir da noch eine andere Gefahr ein. Man sieht ja in Filmen immer so riesige Monsterwellen, wenn Sie da auf dem Schiff unterwegs sind. Gibt es sowas? Haben Sie sowas auch schon mal gehabt?
Ja, da muss man jetzt mal Folgendes sagen. Also das ist viel, naja, ich sag mal, Story, sag mal so schön dazu. Es gibt so große Wellen, das will ich gar nicht sagen. Aber das ist nicht das Problem. Die Wellenhöhe ist nie das Problem für die Schifffahrt, sondern die Wellenfrequenz ist das Problem. Wie oft trifft eine Welle auf den Rumpf ein? Und wenn das, ich sag mal, auf 3 Sekunden runtergeht oder irgend sowas, alle 3 Sekunden knallt der Welle gegen den Kutter und alle 3 Sekunden macht er eine Schiffsbewegung, dann wird es mörderisch. Und dann ist es auch die Seetüchtigkeit eines Schiffes dementsprechend. Wie hoch ist das Aufrichtsdrehmoment eines Schiffes? Das heißt, wie oft kommt es wieder in der Ursprungsposition zurück? Und das ist eigentlich das Gefährliche an einer See. Gerade, wo man sagen, um so Landecken rum oder wo man sagen, wenn man Strömung gegen Wind hat und solche Sachen, das ist eine gefährliche Geschichte. Alles andere, wenn Sie draußen sind und Sie haben da 10 Meter hohe Welle, das merken Sie fast gar nicht, weil Sie werden mit 10 Meter hochgehoben und wieder runter, weil das Wellental vielleicht dann 200 Meter ist. Aber wenn das Wellental bloß 2 Meter ist, dann wird es eng.
Ja, sag mal, weil da spricht der Fachmann.
Naja, das wollen wir sagen, es bleibt ja einem nichts anderes übrig. Man erlebt es ja tagtäglich mit. Wir haben 2 Weltumrundungen von den Seemeilen im arktischen Bereich hinter uns. Also das schafft einer in seinem ganzen Leben nicht. Das haben wir jetzt in den 10 Jahren schon gefahren. Das muss ich schon mal kurz, und da kriegt man da Erfahrung mit. Das ist ganz klar der Fall.
Harald Paul, Abenteurer, Schiffskapitän und Naturschützer. Noch in dieser Stunde werden wir darüber reden, was isst man so, wenn man auf dem Schiff ist. Ich meine, da kann man ja nicht jetzt einfach einmal schnell in ein Gasthaus gehen und dann kauft man sich ein Mittagessen. Das geht ja da alles nicht. Gleich bei Leit von da auf Charivari. Charivari, Leit von da am Sonntagvormittag. Wir sprechen in dieser Stunde mit dem Abenteurer Harald Paul, der mit seinem Schiff auf der ganzen Welt unterwegs ist. Ja, was isst man da? Wie kommt man da an Essen?
Kohlenhydrate, Kartoffeln, Zwiebeln, gell, das haben wir dabei. So wie die Trapper das früher in Kanada auch gemacht haben, so machen wir das eigentlich auch. Also es gibt ja viele Expeditionen, sowas, die nehmen dann so Astronautennahrung mit und hier ein Bäckler und da ein Bäckler. Das ist alles schön in Ordnung. Aber wenn einer 5 Jahre unterwegs ist, da ist nichts mit dem Bäckler. Gell? Und da muss ich ganz klar sagen, von der Natur aus ernähren, das ist A und O. Die Grundvoraussagen sind also anständige Fischverwertung. Wildbrettverwertung ist eine ganz große Geschichte. Dazu muss man auch wissen, was Endo- und Ektoparasiten sind. Man hat natürlich brutal viel Würmer bei der ganzen Geschichte dabei, Trichinen und sowas. Nachweislich ist aber noch keiner von Trichinen gestorben. Das ist mal eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall will ich eins sagen. Man lebt wesentlich gesünder und wird dadurch auch 100stel weniger krank gegenüber dem, was man hier hat. Und mit den ganzen Chemikalien und was weiß ich, was da alles gibt. Da. Und das hat man da drüben alles nicht, das muss man ganz klar sagen.
Sie sind jetzt 50.
Ich wäre jetzt 50 heuer.
Sie wären heuer 50. Ja, eben, also Sie haben es gerade angesprochen, wenn Sie mal einen Arzt brauchen, wenn irgendwas ist, was machen Sie da?
Ja, also mit dem Arzt ist schwer. Also innerein ist man aufgeschmissen. Gell. Also wenn es da irgendwas fehlt, keine Ahnung, Blinddarm oder was weiß ich, dann ist vorbei. Gell. Das, bis man da Hilfe kriegt und ja, schaut schlecht aus, muss man ganz klar sagen. Aber man muss die andere Seite sehen. Da gibt es viele Leute, die sind eigentlich als unheilbar krebskrank, ich sage mal, diagnostiziert worden, aber sind dann auf ein Segelboot gegangen und leben heute noch. Also durch das ruhige, entspanntere Leben, auch ruhig mit Arbeit, aber wenn wir sagen, nicht diese Stressarbeit, dadurch wird der Organismus, trägt fast zur Heilung bei. Und deswegen mache ich mir also mit Krankheiten keine Gedanken mehr. Also Grippe und Erkältung und so ein Käsekram haben wir nie, weil es das einfach nicht gibt. Ja, man ist da unter sich und der Fall hat sich einfach erledigt. Kopfschmerzen und so Käsekram gibt es nicht. Man kann sich ins Knie schießen vielleicht, einen Finger abhacken. Solche Sachen, das gibt es natürlich schon. Aber wenn wir sagen, ja, weil man nicht aufpasst. Man muss halt einfach einmal in der Lage sein, 1 Sekunde oder 2 Sekunden Sekunden aufzupassen und einfach Disziplin an den Tag legen. Wenn man das kann, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Passieren kann immer was, das ist ganz klar. Ich habe so ein bisschen so Zahnarztbesteck dabei und so und habe auch ein Spritzbesteck dabei, wenn man mal einen Zahn ziehen muss. Also das Problem sehe ich immer bei mir, weil die Frau bei mir nicht machen kann. Ich bei der Frau kann das natürlich machen, das ist kein Problem. Also ich probiere es zwar danach so ein bisschen, aber wo man sagen, Hund flicken, das ist immer das allererste. Der ist ein bisschen jagdlich ambitioniert, dass wenn der an der Taxi kommt oder irgend sowas, dann hängt er da schon mal die Fetzen ein bisschen weg. Dann muss man den auch flicken. Da kann ich nicht zum Tierarzt gehen. Da oben gibt es gar keine Tierärzte, von dem mal ganz abgesehen. Also muss ich den Hund selber flicken. Ja, das mache ich auch.
Der heißt Ratz.
Ja, ja, Ratz. Wie die Ratte eigentlich, bloß abgekürzt halt Ratz, der Border Terrier.
Der Hund ist ganz brav, während wir uns da unterhalten. Gell? Der sitzt da in seiner Ecke hinten. Der hat so graue Haare, schon ist er wahrscheinlich schon alter, oder?
Ja, der ist 13 Jahre alt. Aber allerdings muss ich eins sagen, er hört sehr schlecht. Also fast nimmer. Er geht nur noch auf Handzeichen oder irgend sowas. Deswegen macht er jetzt auch wenig Affenzirkus da. Aber wo man sagen, er ist verhältnismäßig ruhig, aber doch ein sehr passionierter Jäger. Und das ist für mich zum Teil manchmal ganz wichtig. Von dem habe ich viel Beobachtungsgabe auch abgeschaut. Das sind einfach so gewisse Sachen, gerade Windrichtung dann nutzen und solche Sachen. Das habe ich mir von dem ein bisschen abgeschaut. Man lacht zwar jetzt darüber, aber gut, wenn man dann draußen lebt und dann von solchen Tieren auch leben muss, dafür hat man ja einen Hund, dann kriegt man das gleich mit und sagt, ja, ja, gut, man kann davon schon einiges abschauen. Gell?
Da gehen Sie mit dem auch spazieren, wenn Sie an Land sind, an der Leine oder wie?
Ja, also Leine gibt es keine. Das ist immer Grundvoraussetzung. Auch wenn er jetzt nichts hört, wir machen alles mit Handzeichen. Das funktioniert sehr gut. Er ist zwar manchmal dann auch ein bisschen weg. Wenn jetzt schauer, dass er das jetzt noch mitmacht. Er ist jetzt 13 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob man ihn wieder mit heimbringen. Da wäre er 18. Also es ist natürlich schon ein hohes Alter für so einen Hund. Gell?
Ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. Da werden wir dann über Ihren Aufbruch nächste Woche noch kurz reden. Sie starten nächste Woche los nach Alaska. Charivari am Sonntagvormittag mit Leid von da. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Heute mit Harald Paul, den Abenteurer, der nächste Woche zu seiner längsten Expedition aufbricht. Er fährt von Ostbayern aus, hier von der Donau aus, nach Alaska, wird rund 5 Jahre unterwegs sein. Das Ganze startet nächsten Samstag. Jetzt sind die letzten Vorbereitungen da. Wie wird es dann am Samstag da ablaufen?
In Kapfelberg haben wir da so eine kleine Verabschiedungsfeier. Früh, so um 11 Uhr, fangen wir an mit einem Weißwurstessen und dann machen wir ein bisschen Mittag und dann machen wir eine obligatorische Verabschiedung mit dem Shantychor hier aus Kelheim. Die singen uns und begleiten uns mit dem Gesang ein bisschen mal aus dem Hafen hinaus. Und abends machte ich noch so einen kleinen Vortrag mal über die letzte Testfahrt nach Saimaa-Karelien, wie das alles so ein bisschen funktioniert hat und besprechen die neue Fahrt dann. Und dann lassen wir den Abend noch ein wenig ausklingen und am Sonntag früh um 5 oder 6 Uhr haben wir ab.
Und wie ist es dann? Fließt dann da vielleicht die ein oder andere Träne oder freuen Sie sich so, dass Sie wegkommen? Wie empfinden Sie das?
Naja, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin schon froh, dass ich jetzt abfahren kann. Ja, ja, doch, also das muss man ganz klar sagen. Ich habe jetzt doch schon viel Vorbereitung gemacht und sowas. Gut, macht einem Spaß, das ist ganz klarer Fall, aber es muss auch ein End haben.
Dann wünsche ich Ihnen immer handbreit Wasser unterm Kiel, oder so, sagt man.
Ja, genau, möglichst dann hochkant die Hand, nicht bloß flach, dass er wirklich mehr Wasser ist.
Jawohl, okay, Dank. Das wünsche ich Ihnen.